SWR 2 zur Person.
Heute Günter Brest. Am Mikrofon begrüßt Sie Ulrich Kamann. Günter Brest, zweifacher Grammy-Preisträger, war Chefproduzent beim Klassiklabel Deutsche Grammophon, Präsident von Sony Classical und bestens bekannt mit den Majestäten der Musikwelt. Herbert von Karajan, Wladimir Horowitz, Placido Domingo und mit Martha Argerich. Das war Martha Argerich mit dem vierten Satz Rondo der Klaviersonate in G-Moll Opus 22 von Robert Schumann. Aufgezeichnet wurde dieses Stück im Studio der Deutschen Grammophon mit Günter Brest als Aufnahmeleiter.
Das war meine erste wirklich herausfordernde Aufnahme bei Grammophon als ganz junger Spund. Und ich bin also wirklich fast vom Socker gefallen, als sie anfing, die Martha damals ganz jung, sie war 31 Jahre alt und spielte diese Sonate mit einem Speed, mit einem Temperament, mit einer technischen Beherrschtheit, aber auch mit einem künstlerischen Ausdruck. Das war atemberaubend. Ähnlich wie Horowitz, einmal spielen war es eigentlich genug für sie. Also korrigieren war nicht so das, was sie besonders mochte. Aber Gott sei Dank musste sie es auch nicht so viel, weil sie einfach unglaublich souverän gespielt hat. Und deswegen war mir diese Schumann-Sonate sehr, sehr ans Herz gewachsen. Das ist sozusagen meine erste, an der ich selber extrem teilgenommen habe.
Günter Brest wird im kommenden Jahr 80. So weltoffen und zugewandt, wie er in unserem Gespräch ist, muss er auch gegenüber den Musikern gewesen sein, die er im Studio nicht nur technisch betreut hat.
Mir ging es um den Menschen, um den persönlichen Kontakt. Das war vielleicht auch der Grund, weshalb ich eigentlich mit allen Künstlern, mit denen ich zu tun hatte, immer auch den Kontakt intensiviert habe, auch über die Studiositzung hinaus.
Diese Einstellung hat Günter Brest 25 Jahre lang erfolgreich gepflegt und während dieser Zeit die goldenen Jahre von LP und CD maßgeblich mitgestaltet bis zum Ende dieser Ära. Zunächst als Toningenieur bei der Deutschen Grammophon, dem Flaggschiff der klassischen deutschen Schallplattenlabels, dann als Chef der Produktion und somit als zweiter Mann im Haus und schließlich als Gründungspräsident von Sony Classical. Zu den Legenden der Klassikwelt, mit denen er freundschaftlich verkehrte, gehört auch das Amadeus-Quartett, das dem jungen Günter Brest nach Martha Argerich anvertraut wurde.
Die vier sind ja von Anfang an die gleichen. Von den 40er Jahren, schon in Wien, Studienzeit, sind die zusammengeblieben. Und ich wüsste nicht von einem vergleichbaren Ensemble. Die haben nie einen Wechsel erleben müssen. Und ich habe viel die Amadeus auch privat besucht. Die hatten in Südengland so ein schönes Landhaus, einer der Amadeus, in diesem, na, wie heißt das Festival in England, im Süden? Glyndebourne. Nicht weit von Glyndebourne hatte der Sigi Nissl ein wunderbares, schönes Landhaus, ein altes Farmhaus. War ganz wunderbar.
Betreut hat Günter Brest das Amadeus-Quartett auch bei der Aufnahme der späten Streichquartette von Joseph Haydn.
Die haben wir alle sozusagen en suite aufgenommen. In München.
Das Amadeus-Quartett spielte die sechste Sonata »Es ist vollbracht« aus der Passionsmusik für Streichquartett »Die sieben letzten Worte unseres Erlösers am Kreuze« von Joseph Haydn. Eine Aufnahme für die Deutsche Grammophon. Wie kam der damals junge Mann zu dem Edellabel der deutschen Klassik?
Also eine Vorprägung gab es insofern, dass mein Vater ein außerordentlich musikalischer Mensch gewesen ist, spielte toll Klavier. Aber er hat halt, wie das damals so üblich war, Musik, lass doch mal die Finger davon, da kannst du kein Geld mit verdienen, mach du lieber ein Jurastudium. Aber ich habe ja schon mit 9 Jahren angefangen, Klavierunterricht zu haben und mit 11 schon angefangen mit Orgelunterricht. Ich ging also als kleiner Dotz in die Kirche und spielte stundenlang an der Orgel. Hab dann schon mein erstes Taschengeld verdient, indem ich Orgelservice machte in den Gottesdiensten. Ich habe dann Walcha vorgespielt und dann hat er mich bei einer Assistentin noch während der Schulzeit sozusagen eingeführt zum Unterricht. Ich habe dann bis zum Abitur am Hochschulen Konservatorium schon Orgel studiert, nur Orgel. Und habe dann angefangen ein Kirchenmusikstudium. Ich habe dann 2 Semester das gemacht und habe nach einem Semester beschlossen, dass ich Orgel nicht als meine einzige berufliche und Lebenszukunft sehen konnte und wollte. Und da war mir dann eben in den Sinn gekommen, dieses ganz neue Berufsbild des Diplom-Tonmeisters anzusteuern.
Damals gab es nur eine Ausbildungsstätte für Tontechniker in Westdeutschland, nämlich an der Musikhochschule in Detmold. Gegründet hatte das Institut Erich Thienhaus, nach dem es heute benannt ist. Günter Brest war einer seiner letzten Studenten, denn Thienhaus, ein Schwager übrigens von Hugo Distler, starb im März 1968. Mit dem Tonmeisterdiplom in der Tasche sah Günter Brest dennoch kaum berufliche Chancen für sich.
Das war damals mit diesem Berufsbild extrem schwierig, kann man sich vielleicht auch vorstellen. Ein Tonmeister fand eine berufliche Anstellung eigentlich nur in Deutschland bei den Rundfunkanstalten, die ein Rundfunkorchester hatten, oder bei den 2 oder 3 Schallplattenfirmen, Klassik, also Grammophon, Teldec, Electrola. Ja, aber als ich mich da beworben habe, waren da lauter frühere Detmolder-Kandidaten, die in ihren 40ern waren. Job war hoffnungslos.
Und so kam Günter Brest zum isländischen Rundfunk.
Das war ein interessanter Platz, das unterschätzt man heute. Damals war für viele Klassikkünstler, die zwischen Europa und USA reisten, die Verbindung über Island ganz populär. Es gab doch nicht die Langstreckenflüge, die flogen also von Hamburg oder von Kopenhagen bis Reykjavik, Zwischenstopp. Dann haben sie da eine kleine Arbeitsphase am Rundfunk mitgenommen. Da hatte ich das Vergnügen, mit tollen Künstlern zu arbeiten und sind von dort aus weiter nach USA geflogen.
Der Tod des Vaters rief Günter Brest nach Deutschland zurück. Nun klappte es mit einer Einstellung als Toningenieur bei einer Bertelsmann-Tochter in Gütersloh. Dort erreichte ihn schon bald das Angebot, Tonmeister bei der Deutschen Grammophon zu werden.
Natürlich für einen, der ehrgeizig war, war das Traumziel, Aufnahmeleiter oder zumindest Tonmeister bei der Deutschen Grammophon zu sein, bei dem Edellabel. Wobei ich dazu sagen muss, als ich dort anfing 1970, da war die Schallplattenindustrie weltweit in einer durchaus problematischen Situation. Das hatte damit zu tun, dass die großen internationalen Schallplattenlabels, die in Amerika saßen, mit RCA und CBS, Masterwax, die saßen in England mit EMI, in Deutschland als Tochterunternehmen Electrola. Und es war die Deutsche Grammophon als Deutschland-Firma. Und es gab dann noch in Frankreich die Pathé Marconi, die gehörte aber auch schon wieder eigentlich zum EMI-Konzern. Aber das waren unabhängige Ländergesellschaften. Und die produzierten für ihre Länder. Und die Grammophon produzierte eigentlich auch nur für den deutschen Markt. Und das, was ich kommen sah, ist, dass die Deutsche Grammophon ein internationales Label werden sollte, musste, um die führende Rolle, die sie in Deutschland hatte, dann auch wirklich weltweit zu haben. Wer hat denn schon in Amerika ein Label Deutsche Grammophon vertrieben und verkauft? Oder in Japan? Und das war so ein bisschen im Hintergrund mein Gedanke, dass ich sagte, da muss viel geschehen. Internationalisierung des Künstlerstalls, Produktionen weltweit und Vermarktung weltweit.
Dazu aber brauchte er weltweit bekannte Musiker, wie zum Beispiel Leonard Bernstein. Mit ihm hat Günter Brest das späte Streichquartett Opus 131 von Ludwig van Beethoven aufgenommen, und zwar in der Orchesterfassung. Die hatte Dimitri Mitropoulos eingerichtet und die Partitur dem jungen Bernstein ausgeliehen, als der noch Student war.
Er hat mit den Kollegen der Wiener Philharmoniker gekämpft. Die wollten das ums Verrecken nicht machen. Die haben mit großem Zögern dieser Aufnahme am Ende zugestimmt und waren hin und weg am Ende der Aufnahmeperiode. Das ist eine so fantastische Aufnahme. Es ist ein Herzensanliegen von ihm gewesen, das zu machen, weil es eine persönliche Beziehung zu seiner damals gerade verstorbenen Frau Felicia gab. Er hat sie schon gekannt, als er mit dieser Orchesterfassung in seinen jungen Jahren in Tanglewood beim Studium konfrontiert wurde. Und die hat er seiner verstorbenen Frau Felicia gewidmet.
Leonard Bernstein leitete die Wiener Philharmoniker. Wir hörten den fünften Satz Presto aus Ludwig van Beethovens spätem Streichquartett Opus 131, und zwar in der Orchesterfassung durch Dimitri Mitropoulos.
Später hat mir noch sehr geholfen, dass ich den großen Vertrag mit Bernstein, den zweiten großen Exklusivvertrag in New York mit ihm verhandelt habe. Und ein Teil dieses Projektes war eine Neuaufnahme seiner eigenen Komposition, was ihm sehr wichtig war. Wir haben dann aufgenommen seine ganzen symphonischen Werke bis hin zur West Side Story. Ich habe mit ihm, mit Israel Philharmonic, seine Symphonien gemacht, die Caddish-Symphonie, die Age of Anxiety. Das hat mir natürlich in der Akzeptanz bei den jüdischen Künstlern sehr geholfen.
Die Internationalisierung der Deutschen Grammophongesellschaft, das war das große Ziel von Günter Brest, und er hat es auch erreicht. Die Herausforderung dabei aber war, viele der ganz großen Dirigenten und Interpreten der Zeit bekannten sich zum jüdischen Glauben. Deutschland hatte sich mit seinem völkermörderischen Antisemitismus vor der ganzen Welt zur Schande gemacht. Und das war zu jener Zeit gerade mal ein Vierteljahrhundert her. Dass Günter Brest es vermocht hat, Solisten wie Itzhak Perlman, Nathan Milstein, Pinkas Zuckermann und schließlich sogar Isaac Stern zu gewinnen, verdankte er seinen engen Kontakten zu Leonard Bernstein und vor allem zu Daniel Barenboim. Bei der allerersten Zusammenarbeit mit ihm wäre es allerdings beinahe zu einem Eklat gekommen.
Barenboim war vielleicht ein Schlüsselthema. Der hatte zugestimmt, ein Brahms-Requiem-Aufnahme mit dem Edinburgh Festival bei Deutsche Grammophon zu machen, mit Dietrich Fischer-Dieskau und mit der Edith Mattes. Es war auch in meinen ganz frühen Jahren, dass dann so eine große verantwortliche Aufnahme zugeteilt bekam. Und ich war doof genug, war keck genug, frech genug. Ich habe ihm sehr widersprochen in seiner Tempo-Auswahl. Barenboim liebt sowieso ruhige Tempi. Nicht, dass ich das nicht auch tue, aber beim Brahms-Requiem hatte ich schon so meine Bedenken, die ich auch sehr deutlich formuliert habe. Und das hat ihm gar nicht gefallen. Wir haben die Aufnahme erfolgreich zu Ende gebracht. Dann kriegte ich aber einen Brief von ihm zu mir nach Hamburg, in dem er mir sehr freundlich, aber sehr eindeutig klar machte, die künstlerische Verantwortung für eine Schallplattenaufnahme liegt bei mir als dem Dirigenten, und Tempi, ähnliches Struktur, ist meine Aufgabe. Und wenn dir das nicht gefällt, dann können wir nicht zusammenarbeiten. So einen deutlichen Brief habe ich gekriegt, den ich mir sehr zu Herzen genommen habe. Wir haben uns dann ausgesprochen, und aus diesem eigentlich problematischen Anfang ist eine enge persönliche Freundschaft. Ich habe viele seiner Aufnahmen auch persönlich betreut, bin bei ihm zu Hause ein- und ausgegangen. Ich habe seine ganze private Tragik mit Jacqueline Dupré miterlebt. Als sie starb, hat er mich angerufen. Ich bin nach London gefahren, ausgelöst eigentlich durch eine Unzüchtigkeit meinerseits bei der ersten Zusammenarbeit. Aber es war gut.
Aus dem deutschen Requiem von Johannes Brahms war das der Chorsatz »Wie lieblich sind deine Wohnungen« nach dem Psalm 84. Es sang der Edinburgh Festival Chorus und es spielte das London Philharmonic Orchestra unter der Leitung von Daniel Barenboim. Durch dessen Vermittlung lernte Günter Brest die Geiger Itzhak Perlman und Pinkas Zuckermann kennen.
Die Verbindung mit Perlman und vor allen Dingen Zuckermann war durch Daniel geschehen, durch Barenboim. Der wollte gerne mit ihm viele Aufnahmen machen.
Einige dieser Aufnahmen mit dem Geiger Pinkas Zuckermann fanden in Israel statt.
Zuckermann hat mich dann an die Hand genommen und hat mich mitgenommen in das damals neu eröffnete Yad Vashem Museum. Er hat mir in diesem Museumsgang erzählt, Vater und Mutter von ihm waren Überlebende von Auschwitz, haben jeweils ihren ersten Lebenspartner in Auschwitz verloren, waren dann nach Palästina geflüchtet und haben sich dann dort getroffen mit dieser Belastung und haben dann geheiratet und als Kind den Pinky gehabt.
Ein weiterer jüdischer Künstler, den Günter Brest davon überzeugen konnte, für ein deutsches Label zu musizieren, war der Pianist Emil Gilels.
Ich habe großartige Erfahrungen mit Gilels, den ich fast von Anfang an als Künstler bei der Deutschen Grammophon betreut habe. Er hatte sich gewünscht, ob wir mal irgendwas in Finnland produzieren können, in dem Konzertsaal, den er so liebt. 2,5 Platten haben wir da gemacht. Und dann habe ich zwischendurch 3 Tage Pause gelegt, einen Flug an den Polarkreis gebucht und dort einen Leihwagen genommen. Und dann sind wir durch die absolute schöne Landschaft in Nordfinnland gefahren, bis hin zur Grenze nach Schweden. Und ach, wir haben Rentiere und alles Mögliche gesehen. Das war so toll.
Emil Gilels spielte Edvard Grieg, Kobold, aus den lyrischen Stücken Opus 71, die Nummer 3. Das Thema jüdische Künstler soll uns später noch einmal beschäftigen. Aber noch geht es um die frühen Schaffensjahre von Günter Brest, der heute hier auf SWR 2 zu Gast bei Ulrich Kamann ist. Eine besondere Freundschaft pflegte er auch zu einer anderen Klassik-Koryphäe, Plácido Domingo. Den lernte er kennen, als dieser Sänger noch ganz am Anfang seiner glänzenden Karriere stand. Ein Glanz, der nun vergeht in einem trüben Licht, von dem man nicht recht weiß, ob es die Wahrheit erhellt oder verdunkelt.
Der Zugang, den habe ich nun allerdings schon relativ früh gelegt oder es ist mir entgegengekommen, weil das die Jahre waren, wo Plácido Domingo seine Premiere vom Othello gemacht hat. Damals hier in Hamburg an der Staatsoper mit James Levine und mit Katia Ricciarelli. Und das war eine Angstpartie. Alle haben gesagt, das ist doch viel zu jung, das kann der doch gar nicht. Und plötzlich legt er hier einen Othello hin, der der Beginn wirklich seiner spektakulären Opernzeit war. Er war dann plötzlich auf Augenhöhe mit Pavarotti.
Natürlich wollte Günter Brest den Shootingstar Domingo für die Deutsche Grammophon gewinnen. Das Problem war nur, dass der Sänger vertraglich an einen Konkurrenten gebunden war.
Da er noch unter Exklusivvertrag bei RCA stand, haben wir was ausgedacht, haben gesagt, weißt du was, die erste Aufnahme, die wir machen, das ist deine erste Crossover-Aufnahme. Mit den ganzen Stücken, mit Siboney, mit all diesen Sachen. Und die machen wir jetzt in London noch in diesem Jahr. Und da kann dein Exklusivpartner gar nichts sagen, denn das betrifft ja nicht deinen Vertrag als Opernsänger. Habe ich gedacht. Und er auch. Und bei der Aufnahme in London kriegte ich einen Anruf von der Geschäftsleitung in Hamburg. Ich müsste sofort aufhören mit der Aufnahme. Rechtliche Schritte angedroht von RCA in New York, dass wir hier mit ihren Exklusivkünstlern unabgestimmt Aufnahmen machen. Und ich habe gesagt, ich kann leider nichts hören, ich muss jetzt die Aufnahme zu Ende machen und habe meine Chefs abgehängt.
Plácido Domingo sang Siboney von Ernesto Lecuona. Es begleitete das London Symphony Orchestra unter der Leitung von Karl-Heinz Loges in einer Aufnahme der Deutschen Grammophon, die Günter Brest zunächst etwas Ärger eingebracht hat und dann viel Anerkennung.
Ich habe dann später eins aufs Dach gekriegt in Hamburg. Ich bin nach New York geflogen, habe dann einen Austauschdeal gemacht für was anderes, für diese Aufnahme. Ich weiß nicht, war es mit Polini oder sowas. Das haben wir dann einen kleinen Deal gemacht. Aber letzten Endes hat mir diese Sturheit oder diese Verlässlichkeit in dem, was man macht, eigentlich doch mehr Punkte eingebracht, als dass es mir geschadet hat. Das sind alles so diese Bausteine in meinen beruflichen Jahren am Anfang, wo ich vielleicht ein bisschen mutiger war als meine Kollegen, wo ich vielleicht ein bisschen mehr im Sinne der Firmenplanung gehandelt habe, die letztendlich dazu führten, dass die sagten, ach, der kann eigentlich doch ihr Chef werden.
Tatsächlich wurde Günter Brest der zweite Mann im Hause Deutsche Grammophon. Er war nun Chefproduzent und stand damit in der Vollverantwortung für Herbert von Karajan. Der hat die Beförderung übrigens ausdrücklich gebilligt.
Das war natürlich, dass Karajan einen sehr großen Einfluss auf die Firma Grammophon hatte. Also in Grenzen zwar, aber man darf auch nicht unterschätzen, dass er einen Exklusivvertrag mit der Firma abgeschlossen hat, zusammen mit den Berliner Philharmonikern, mit sehr vielen garantierten Aufnahmen pro Jahr. Er war mit Abstand der größte Umsatzbringer für das Label Deutsche Grammophon. Das ging bis in die Größenordnung von 20-25%. Aber er hatte Anspruch und erwartete auch absolute Loyalität und auch sozusagen Chefarztbehandlung. Und er hat mich dann sehr schnell, sehr freundschaftlich aufgenommen. Ich bin zu all seinen Veranstaltungen in Salzburg gewesen, bin bei ihm zu Hause gewesen, sozusagen Probelaufen bei ihm, bei der Familie, die Kinder und die Frau. Ich glaube, ich habe einen guten Eindruck gemacht und so stand dem auch nichts im Wege.
We'll be right back.
So klang es 1987 beim Neujahrskonzert der Wiener Philharmoniker mit Herbert von Karajan am Pult. Wir hörten von Johann Strauss' Sohn die Schnellpolka Unter Donner und Blitz. Der hatte sich tatsächlich eingestellt, Anfang der 80er Jahre, als es zum großen Konflikt zwischen den Berliner Philharmonikern und ihrem Chefdirigenten kam. Es ging um die junge Klarinettistin Sabine Meyer, die Karajan unbedingt im Orchester haben wollte. Die Herren der Berliner Philharmoniker sperrten sich und damals bestand das Orchester ausschließlich aus Herren. Die wollten in ihren Reihen keine Frau sehen, schon gar keine junge.
Karajan hat gesagt, die möchte ich haben. Punkt aus. Das war der erste große Krach zwischen Orchester und Karajan. Es gab mehrere andere, die auch zu einer Phase von starkem Missverständnis, auch von Zurücknahme von Produktionen von Karajan. Er hat dann nämlich plötzlich mit den Wiener Philharmonikern aufgenommen und nicht mit den Berlinern, obwohl sie einen Vertrag hatten. Aber gleichzeitig hat er untersagt, dass mit seinem Orchester, wo er Chef auf Lebenszeit ist, jemand anderes Aufnahmen macht.
Zwischen den Stühlen saß Günter Brest. Der bekam es mit dem Anwalt der Berliner Philharmoniker zu tun, Axel Meyer-Wölden, der übrigens auch Boris Becker vertrat.
Also ich hatte das Problem, dass die Berliner nicht den Vertragserfüllung von mir kriegten, weil Karajan nicht bereit war mit denen oder andere Pläne hatte. Und in dieser Spannungsphase hat dann Meyer-Wölden Druck auf mich ausgeübt. Und ich muss dazu gestehen, ich habe sehr viel Verständnis für die Situation der Philharmoniker gehabt, weil ich mir sagte, Gott, das Orchester gibt es länger, als Karajan da sein wird. Und was machen die dann? Die müssen doch auch ihre Zukunftsplanung machen. Das war in den 80er, 70er Jahren mit einem hochlebendigen, leistungsstarken Karajan ja keine Frage. Aber hier zeichnete sich ab, dass das doch ein bisschen schwieriger werden könnte. Und das war nicht zu überbrücken. Ich kriegte Zutrittsverbot backstage. Wir waren auf einer Japan-Tournee. Ich als Begleiter auch von Karajan. Ich durfte gar nicht auf die Bühne kommen, weil das Orchester das abgelehnt hat. Ich bin dann frühzeitig nach Hause gefahren. Karajan hatte sehr tolles Verständnis für mich, muss ich dazu sagen.
Zum Friedensschluss kam es dann durch Axel Meyer-Wölden.
Nachdem Sendepause war und großes Ärgernis zwischen Axel Meyer-Wölden und mir persönlich, weil ich nicht auf seine Forderungen, berechtigte Forderungen der Berliner eingehen konnte, nicht eingehen wollte, kam für mich sehr überraschend, aber toll, das Friedensangebot von Axel Meyer-Wölden an mich persönlich, dass wir uns bitte bei den nächsten Osterfestspielen in Salzburg mit dem Vorstand der Berliner Philharmoniker, Karajan außen vor, wir treffen uns und wir klären unsere Situation und bringen das wieder auf die Schiene. Genau das ist dann auch passiert, auch mit Einverständnis von Karajan. Wir haben dann einen Vertrag verlängert, aber aus dieser Feindschaft ist vielleicht zu viel, aber auch gegenseitigem Respekt zwischen Axel Meyer-Wölden und mir, ist dann eine sehr enge Freundschaft geworden.
Kehren wir aber zurück zur Musik, und zwar zur Oper.
Unterbelichtet war das Feld Oper. Es gab in der Zeit, als wirklich noch das deutsche Grammophon-Label vorrangig für den deutschen Markt produziert hat, gab es in der Geschäftsleitungsebene den klaren Gesichtspunkt, Oper ist viel zu teuer, da können wir gleich Geld zum Fenster rauswerfen, machen wir nicht. Ist ja auch so. In den 60er und 70er Jahren findest du fast keine Opernaufnahmen auf dem Gelbetikett. Mit der einen Ausnahme, das hatte aber einen anderen Grund, das war dieses berühmte Projekt von Karajan mit seinem Ring. Das war das einzige Thema, was er bei Grammophon in den 50er und 60er Jahren gemacht hat.
Die Ambition von Günter Brest war aber, das Label international bekannt zu machen. Das ging nur mit einem breit gefächerten Opernrepertoire.
Und als ich dann Leitungsfunktion mehr und mehr übernahm und vor allen Dingen Verantwortung für Karajan, habe ich auch mit ihm ausgemacht, dass wir eine Menge von Opernaufnahmen bei Grammophon gemacht haben. Das war eine Novität.
Und so erschienen Aufnahmen von der Zauberflöte, der Carmen, der Tosca und nicht zuletzt der Turandot von Giacomo Puccini mit Placido Domingo und Katja Ricciarelli in den Hauptpartien.
Die haben wir mit Karajan in Wien gemacht. Und die Katja hatte ziemlich große Angst vor der großen Arie. Und Karajan hat ganz wunderbar gesagt, hab keine Angst, ich mach das schon gut mit dir. Du komm, wir heute nicht, morgen, übermorgen.
Es ging um die Arie in Questa Regia aus der zweiten Szene des zweiten Aktes von Turandot. Katja Ricciarelli, damals Mitte 30, hatte gewisse Empfindungen für einen anderen Sänger entwickelt.
Und dann wurde die Zeit etwas knapper und dann habe ich privat José Carreras angerufen, zu Hause in Barcelona, habe gesagt, bitte komm als mein Gast nach Wien, komm heimlich ins Imperial, ist ja direkt gegenüber vom Musikvereinssaal, und dort rufe ich dich, wenn es Zeit ist. Hilf Katja. Er ist gekommen. Katja habe ich aus dem Studio herausgerufen, habe gesagt, du musst mal eben kommen. Und da stand ihr Liebling José. Der hat sie so aufgebaut. Du glaubst es nicht. Karajan hat das sofort gespürt, hat gesagt, jetzt singen wir die Arie. Und sie hat sie problemfrei weggeschmettert.
Das war also Katja Ricciarelli mit ihrer Angstpartie in Questa Regia aus dem zweiten Akt der Oper Turandot von Giacomo Puccini. Es begleiteten die Wiener Philharmoniker unter Herbert von Karajan. Mit diesem als schwer zugänglich bekannten Mann stand Günter Brest in einer ganz besonderen Beziehung.
Wenn Karajan in Berlin zum Aufnehmen und Konzertieren war, war ich in dem Nebenzimmer von ihm in der Suite. Er war 413, ich war irgendwo 417 oder so etwas. Wir sind zusammen mit seinem Dienstwagen zur Philharmonie gefahren. Ich bin nach der Aufnahme zusammen mit ihm wieder zurückgefahren. Wir haben jeden Abend, war ich privilegiert, unglaublich toll als Erlebnis auch, mit Herbert von Karajan in seiner Suite zu Abend gesessen haben, den Abend verbracht haben. Da war dann eben sein Aufnahmeleiter Michael Glotz, da war dazu Dr. Merkle, der vorher mein Kollege als PR-Mann bei der Grammophon war und dann von Karajan für seine Filmfirma abgeworben worden war. Und er war dabei und meine Wenigkeit. Wir waren zu viert und haben zu Abend gegessen. Das waren unglaublich aufregende Gespräche. Ich habe ihn als einen sehr loyalen und sehr gesprächigen, auch menschlich ganz warmherzigen Typen kennengelernt. Das ging ja so weit, dass wir abends, wenn wir zurückkamen von der Aufnahme, er war zum Duschen und kam dann in seinem Trainingsanzug raus und dann hat er mich an der Hand genommen und dann haben wir uns vor den kleinen Kühlschrank gelegt auf dem Fußboden und haben uns unseren kleinen Abenddrink ausgesucht, einen Wodka oder einen kleinen Whisky und so. Also so herzlich und persönlich war dieses Verhältnis zu ihm.
Davon zeugt auch ein Weinkelch mit einer persönlichen Widmung des Meisters und einem Notenzitat.
Da ist Mozart. Da 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 dam pam pam da 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 dam pam pam. Ja, wir hatten natürlich gerade auch eine Mozart-Aufnahme gemacht mit ihm, die Zauberflöte. Ja, das ist ein Weinglas, das ich mal von Eliet anlässlich eines Besuches in Arnef, in ihrem Salzburger Wohnsitz, wo ja auch die schönen Tiere im Garten standen, einschließlich Lama. Und ich bin viel Gast dort gewesen. Ich war auch kurz, wenige Tage vor seinem Tod noch in Salzburg zusammen mit den Chefs von der Sony Corporation, weil wir damals einen Vertrag verhandelten, allerdings dann nicht Grammophon, das war dann schon für Sony. Und da haben wir den Meister besucht und er war dann in seinem Schlafzimmer. Das war ein wunderbarer Arbeitsraum und das ganze Haus war sehr atmosphärisch und richtig schön.
Sony, das Stichwort ist gefallen. Der Name Brest hatte sich in der Branche herumgesprochen.
Ich bin ja dann 87 abgeworben worden von besagten Herren von Sony Corp in Tokio, also Norio Oga als Chief Executive Officer und der Altgründervater, das war Morita, Akio Morita, die auch immer in Salzburg waren, die mich kannten, die mich ganz konkret im Visier hatten, um diese Zeit 86, 87, weil sie Interesse hatten, Software zu haben. Sie waren ja eigentlich ein Hardware-Produzent. Damals mit der Compact-Disc, CD, Laserdisc, Musikkassetten. Das waren ja alles Sony-Produkte. Und die hatten ein Interesse, die Software für diese Produkte auch sozusagen unter Kontrolle zu haben. Dann haben sie als erstes angefangen, die schwächelnde CBS zu kaufen und haben dann anschließend auch noch die Columbia Picture in Los Angeles gekauft. Sie hatten also plötzlich Zugang zu den wichtigsten Herstellern im amerikanischen Markt für Audio- und Videoprodukte, die sie natürlich dann verbinden mit ihrem Hardware, was ihre Domäne gewesen ist in der Vergangenheit. Und der führende Kopf von diesem Laden war eben Norio Oga. Ich war in Tokio aus anderem Anlass zu einer Aufnahme. Dann wurde ich zu ihm in das Head Office eingeladen, zum ernsten Gespräch. Und da hat er mir dann das Angebot gemacht, dass ich als sein Mann, als Chef der Classic Division von CBS Record, damals hieß das noch CBS Masterworks, das war das Classic-Label von CBS, von Columbia. Und dann hat er mir das Angebot gemacht, ich möchte, dass du mein weltweiter Chef für die Klassik, ich will das revitalisieren. Da konnte ich schlecht Nein sagen.
Ja, sagte Günter Brest indes nicht ohne Vorbehalt.
Meine Bedingungen, die ich gleich am Anfang gestellt habe, war, dass ich gesagt habe, ich mache das. Ich werde in New York das Office nicht zumachen, aber ich werde die internationale Firmenzentrale in Deutschland machen, und zwar in Hamburg. Zentrum der klassischen Musik war mehr Europa, aus meiner Einschätzung, als USA.
Und so entstand in Hamburg die weltweite Zentrale des neuen Labels Sony Classical. Wie aber hat Herbert von Karajan auf den Fortgang seines Chefproduzenten reagiert?
Ich habe ihm als erstem erzählt von diesem Ausstieg. Er hat das ganz gelassen und wunderbar zur Kenntnis genommen, hat keinerlei feindselige oder sonstige Bemerkungen gemacht. Das Einzige, was er gemacht hat, das werde ich ihm auch nie vergessen, er hat umgehend darauf bestanden, dass solange er einen Exklusivvertrag mit der Grammophon hat, egal ob ich in der Firma bin oder nicht, dass ich sein Personal Executive Producer bleibe. Die Aufnahmen, die danach noch entstanden sind, einschließlich seiner letzten Opernaufnahme vom Januar 89, tragen noch meinen Namen als Executive Producer auf dem Label Deutsche Grammophon, obwohl ich gleichzeitig der Chef des größten Konkurrenzunternehmens war. Das war eine typische Karajan-Aktion. War natürlich für mich fabelhaft zu erleben.
Gast von Ulrich Kamann bei Zur Person auf SWR 2 ist heute Günter Brest. Den Ehrgeiz, den er als Produktionschef schon bei der Deutschen Grammophon gehabt hatte, verfolgte er auch als Präsident des neuen Labels Sony Classical.
Wenn ich in USA Erfolg haben wollte und auch musste, ich brauchte den Support der einflussreichsten Leute in New York. Und der wichtigste Mann in der Klassikszene in New York, unbestritten, war Isaac Stern. Ich wurde dann bei Isaac Stern zu Hause empfangen, Central Park, und sozusagen auf den Tarn gefühlt. Er musste eigentlich gar nicht viel bei mir auf den Tarn fühlen, denn ich hatte mit ihm schon sehr viel Kontakt vorher in Israel, sehr viel Kontakt mit ihm bei meinen ganzen Bemühungen, zur Grammophon jüdische Künstler wiederzubringen. Also ich war bei ihm, sagen wir mal, kein unbeschriebenes Blatt. Er hat geprüft und hat sozusagen seinen Segen gegeben.
Das war Isaac Stern Violine gemeinsam mit Yefim Bronfman am Klavier mit dem dritten Satz der D-Moll-Sonate Opus 108 von Johannes Brahms. Entstanden ist die Aufnahme in St. Petersburg nach Isaac Sterns triumphaler Heimkehr nach Russland im Jahre 1991 nach jahrzehntelangem Exil.
Ich musste die Künstlerpolitik internationalisieren, ähnlich wie 20 Jahre vorher bei der Grammophon, musste ich jetzt aus einem amerikanischen Label ein internationales Label machen. Das heißt, dazu brauchte ich die Berliner Philharmoniker, dazu brauchte ich die Wiener Philharmoniker, dazu brauchte ich Zubin Mehta, dazu brauchte ich Abado. Nach Karajans Tod war das ja dann ganz anders. Dann hatte ich die Chance, die Berliner mit Abado, mit einem großen Teil seiner Aufnahmen, zu Sony zu holen. Er hat ja dann Grammophon auch verlassen, hat wesentliche Teile seiner Aufnahmen mit meinem neuen Label Sony Classical gemacht.
Ludwig van Beethoven, die Geschöpfe des Prometheus, der sechste Satz Adagio Allegro. Es spielten die Berliner Philharmoniker unter dem Nachfolger Herbert von Karajans als Chefdirigent, nämlich Claudio Abbado.
Also was ich so interessant bei ihm fand, es war auch auffallend, er war auch berühmt dafür, dass er eigentlich ziemlich langweilig wirkte, wenn er probte. Und die Leute, aber in dem Moment, wo es zur Sache ging, Konzert oder Aufnahme, war er wie ausgewandelt. Dann war er selbst von oben bis unten und mit einer Ausstrahlung, das war ganz, ganz gigantisch. Er war immer umstritten, was die Probenarbeit anging, und war immer bewundert für seine Performances.
Ein anderer Charakterkopf mit Ecken und Kanten war Carlos Kleiber.
Ja, also Kleiber, ich meine, das ist ja eine legendäre Figur gewesen. Und jemand, der berühmt wurde durch das Absagen oder Abbrechen von Projekten und alles andere als ein zuverlässiger Planer von Dingen, die man mit ihm hätte machen können. Nur wenn er mal was gemacht hat, dann war das absolute Weltklasse. Und ich kann nur erinnern, dass er sehr psychologisch belastet war durch sein Innenverhältnis und seine Situation, Erlebnis mit seinem Vater Erich Kleiber. Er hat eine Aufnahmesitzung beim Freischütz in Dresden abgebrochen, mitten in einer Aufnahmephase, und hat nur zum Orchester gesagt, mein Vater hat mir schon gesagt, dass ich keinen Walzer dirigieren kann, und hat das Studio verlassen.
Und ob Carlos Kleiber Walzer dirigieren konnte. Das war der Frühlingsstimmenwalzer von Johann Strauss Sohn, gespielt beim Neujahrskonzert 1989 der Wiener Philharmoniker im Musikvereinssaal. Dort findet auch der traditionelle Ball des Orchesters statt, zu dem Günter Brest samt seiner Gattin Almuth eingeladen war.
Carlos Kleiber hat sich bereitschlagen lassen und hat dort einen Philharmonikerball eröffnet und war dann auch Gast im Saal mit. Er hatte dann oben links irgendwo einen Ehrenplatz mit einem Orchestervorstand und sowas alles. Aber Hauptsache war natürlich das Tanzen, Balltanzen. Und ich sah, dass die Frau von Kleiber dort die ganze Zeit alleine saß, keiner traute sich in die Nähe vom großen Maestro, und da bin ich dann hin und habe sie zum Tanz aufgefordert. Und dann hat er nämlich auch mit Almuth getanzt. Und das hat ihn, glaube ich, ein Stück weit Tor und Tür geöffnet zum Kontakt, persönlichen Kontakt mit mir. Das hat er mir immer wieder gesagt, er fand das toll, dass ich da hingegangen bin und seine Frau aufgefordert habe beim Philharmonikerball.
Festlich soll es weitergehen an diesem ersten Advent. Für vorweihnachtliche Stimmung sorgt nun Josef Haydn. Das Andante aus dessen Trompetenkonzert in Est-Dur bläst ein Musiker, der vor allem in der Jazzszene bekannt ist.
Ein ganz wichtiger Künstler für so eine Klassiker war Wynton Marsalis. Eine Koryphäe, natürlich mit der ganzen Familie, mit Branford als Jazz-Trompeter, der allerdings auch gelegentlich einen Ausflug gemacht hat in den Klassikbereich, übrigens sehr, sehr gern und hervorragend. Und ich würde mich freuen, wenn wir gemeinsam Freude hätten aus dem Konzert für Trompete von Joseph Haydn, das er in London eingespielt hat für das Label Sony Classical.
Wynton Marsalis war das, mit dem zweiten Satz Andante aus dem Trompetenkonzert in Est-Dur von Joseph Haydn. Begleitet wurde er vom English Chamber Orchestra unter Raymond Lepard. Das sind nur zwei von sehr vielen Namen, die alle zu erwähnen die Sendezeit gar nicht zulässt. James Levine, Lorin Mazel, Mstislav Rostropowitsch, Zubin Mehta, Carlo Muti, George Scholti und noch viele mehr. Einige waren damals Günter Brest zum neuen Label Sony Classical gefolgt. War da nicht auch ein wenig Verrat am früheren Arbeitgeber Deutsche Grammophon im Spiel?
Nein, das war es ganz sicherlich nicht. Ich gebe zu, man hat sich sehr viel Mühe gegeben, mich zu halten. Ja, da war ich auch eigentlich so ein bisschen stolz drauf. Aber schau, wenn du die Chance hast, ein neues Unternehmen als Nummer eins zu machen, ist das sehr verlockend im Vergleich, die Nummer zwei bei deinem bisherigen zu bleiben. Und das war für mich eigentlich letztlich der Auslöser. Natürlich hat man nicht so gerne gesehen, dass ich vielleicht in dem einen oder anderen Fall das Glück hatte, dass der eine oder andere Künstler dann auch mit mir gegangen ist.
Hierzu zählte auch Carlo Maria Giulini, der schon während der Grammophonjahre mit Günter Brest zusammengearbeitet hatte.
Wir haben sehr, sehr intensiven persönlichen Kontakt. Ich war bei jeder Aufnahme in Los Angeles und wir waren immer einschließlich Kinder bei ihm in seiner Villa, die er bewohnte, als er Chef in Los Angeles war. Eine wunderbare Villa in Beverly Hills mit Blick zum Pazifik. Dort haben wir immer mit gewohnt, waren praktisch Familienmitglieder. Und wir haben eigentlich über Gott und die Welt geredet und auch sehr persönlich. Ich habe wunderbare Erinnerungen an Marcella.
Die Frau von Carlo Maria Giulini.
Sie ist ja später an einem Aneurysma schwer erkrankt, mit ganz schlimm, an der sie dann auch letzten Endes verstorben ist. Aber sie hat wunderbar Bilder gemalt als Hobby. Anlässlich eines Besuches von uns hat sie uns ein Bild, und zwar gewidmet mit Rosen. Das bedeutete, meine Frau, ich selber und eine kleine Rose, das war unsere damals noch kleine Sibylle, die erste Tochter. Und dann, als sie krank war, hat sie noch einmal mit persönlicher Widmung von ihm an mich ein Bild gemalt, very touching, mit vier Röschen. Das war dann eben, weil wir dann inzwischen noch eine zweite Tochter hatten.
Felicitas Brest, die gleich doppelt erfolgreich ist als Schauspielerin und als Sängerin. An eine Konzertaufnahme mit Carlo Maria Giulini kann Günter Brest sich sehr lebhaft erinnern. Und dies liegt an der Person des Solisten, Wladimir Horowitz.
Das war die Aufnahme mit dem Mozart-Ador-Konzert. Das war ja eine so schwere Geburt, weil er ja nie mehr Konzerte mit Orchester gemacht hat. Das mochte er nicht so gern. Der alte Horowitz. Und dann hatte er plötzlich die Idee, dass er nochmal Mozart, er spielte viel Mozart zum Ende seines Lebens hin. Und das Ador-Konzert wollte er machen. Er hatte ja nur mit Toscanini, seinem Schwiegervater, Aufnahmen in den 40ern und 30ern gemacht. Dann hatte er nicht mehr mit einem Dirigenten zusammenarbeiten wollen. Und dann kam es zu einer reinen Studioaufnahme, was er überhaupt nicht gemacht hat. Dass er ins Studio gekommen ist, tagelang, und hat eine Konzertaufnahme gemacht. Das war eine extrem schwierige, aber auch sehr, sehr erfolgreiche Produktion, die wir in Mailand gemacht haben. Das war natürlich auch nur möglich, weil erstens mal hätte ich alles möglich gemacht, um mit Horowitz noch eine Konzertaufnahme zu haben. Aber den Dirigenten zu gewinnen mit diesem extrem schwierigen und auch unnahbaren Typen im Studio eine Konzertaufnahme zu machen. Also das war auch für Carlo kein leichter Job.
Thank you.
Wladimir Horowitz spielte aus dem A-Dur Klavierkonzert Köchelverzeichnis 488 von Wolfgang Amadé Mozart den zweiten Satz, das Adagio. Carlo Maria Giulini leitete das Orchestra del Teatro alla Scala. Diese Aufnahme wurde übrigens noch von der Deutschen Grammophon gemacht. Eines lag Günter Brest stets sehr am Herzen, teils aus sympathischer Neigung, teils aus empathischer Einsicht. Der persönliche Kontakt mit den Künstlern.
Also ich kann mich sehr gut hineinversetzen in jemanden, der eigentlich als Antrieb das Publikum braucht. Wie auch immer, ob er schüchtern ist und eigentlich wartet, mögen die mich? Wie ist die Reaktion draußen? So spielt er nämlich auch unterschiedlich. Das hat mich sehr fasziniert. Wie geht man um mit jemandem, den da plötzlich völlig allein im Saal sitzt und weiß, da sitzt auch noch einer als böser Aufpasser hinten im Studio, der mir nachweisen muss, dass ich nicht gut genug war und dass ich wiederholen muss oder wie auch immer. Und dieses ganze Phänomen des Umgangs Mensch zu Mensch, Vertrauen herstellen, dass derjenige, der jetzt allein im Saal spielen muss, dass der das Gefühl hat, da ist einer, der findet gut, was ich mache, der unterstützt das, der will mir vielleicht sogar in einer Notsituation ein bisschen helfen. Der wartet nicht drauf, dass ich einen Fehler mache, sondern der unterstützt mich, dass wir das ganz problemfrei und selbstverständlich verbessern können. Deswegen war für mich der persönliche Kontakt zum Künstler immer das A und O.
Günter Brests Jahre waren die goldenen Jahre von LP und CD. Diese Ära ist vorüber. Günter Brest hatte die Zeichen der Zeit früh erkannt.
Warum ich dann ausgestiegen bin mit Ende dieser Hochzeit der Schallplatte, CD, Tonträgermarkt, lief aus. Das deutete sich an, ich hatte einen 5-Jahres-Vertrag als erstes abgeschlossen und ich hatte 1993 auf deren Wunsch, aber auch von mir selber gewollt, einen verlängerten Vertrag gemacht, eigentlich bis zu meiner Pensionierung, in dieser Funktion. Sehr attraktives Angebot, habe ich angenommen. Ich war dann nur also sozusagen auf meine Lebenszeit Chef von Sony Classical. Und dann, ein halbes Jahr nach der Vertragsverlängerung, im Jahr 1994, las ich in der Presse, dass die Sony Corp. in Tokio eine Wertrückstellung als Problemfall von mehreren Milliarden US-Dollar vorgenommen haben, weil ihre Geschäfte, vor allen Dingen in Amerika mit der Filmbranche, nicht so gut waren. Und das hat sich sofort niedergeschlagen in den Geschäftszahlen der Sony Corp. Tokio. Und was las ich? Mein Übervater Oga, der wurde abberufen. Und da war mir klar, dort war für mich keine Zukunft.
Damit sind wir auch fast schon am Ende der Sendezeit. Doch eine Geschichte gehört noch unbedingt hierher. Und die betrifft eine legendäre Aufnahme mit Wladimir Horowitz.
Das war Liebestod von Wagner Liszt.
Aufgenommen bei Wladimir Horowitz zu Hause.
Er ließ dann natürlich auch ein klein bisschen kräftemäßig nach. Also irgendwo zum Studio zu gehen für einen ganzen Nachmittag, das war eigentlich nicht mehr so angesagt. Und dann habe ich mir etwas einfallen lassen, dass ich in Absprache mit ihm bei ihm zu Hause an seinem eigenen Steinway, auf dem er am liebsten spielte, den er ja übrigens auch zu allen Konzerten immer mitgenommen hat. Gibt's ja die berühmten Bilder, wo der bei ihm aus der Wohnung runtergelassen wird und er reiste mit seinem eigenen Stimmer und seinem eigenen Flügel. Und hier habe ich dann gedacht, da brauchst du gar nicht, den hast du zu Hause. Und da installieren wir eine Aufnahmetechnik. Wir haben ein ganz einfaches Aufnahmegerät. Das tun wir bei dir in die Hausbar. Ist gleich links, das kleine Türchen, auf und zu. Und wenn ihm danach ist, dann gehst du hin und drückst auf den Knopf. Und dann spielst du, was dir einfällt und was du möchtest. So. Und dann können wir hinterher sehen, was ist davon verwertbar, was gibst du vor.
Wladimir Horowitz hatte da soeben seinen 86. Geburtstag gefeiert.
Ich war die ganze Woche natürlich in New York und war bei ihm und wir haben bei der Aufnahme dabei gesessen und dieser Liszt Wagner war überhaupt nicht vorgesehen als Aufnahme. Alles andere, Mozart und was er da gemacht hat und Bach, das waren Sachen, die hatten wir abgesprochen. Und dann hatte er plötzlich so Lust und sagte, ach, ich glaube, das gefällt mir, das muss ich jetzt spielen. Setzt sich an den Flügel und spielt einmal. Das hat er nie vorher gemacht. Schwellt sich einmal und spielt dieses unglaublich komplexe, schwierige, hochemotionale Stück. Und dann saßen wir alle zum Abhören. Er saß auf der Couch, ich saß gegenüber im Sessel, links von mir saß Wanda, die ja nun bekanntermaßen eine sehr starke und auch sehr prägende Frau gewesen ist. Und ich sah, dass sie vollkommen tränenüberströmt zuhörte. Er saß da still nur und hörte das an und sagte hinterher, ja, ist ganz gut, aber ich habe da dummerweise, irgendwo in der Mitte habe ich einen falschen Akkord gespielt. Das kann ich nicht zulassen. Nein, ich mache jetzt am Donnerstag, er spielt ja nur alle 2 Tage, wenn überhaupt, und dann mache ich das nochmal und dann konnten wir die Nachaufnahme nicht machen, weil da schlechtes Wetter war, es war ja bei ihm zu Hause. Und der Regen schlug an die Fensterscheiben, das war einfach nicht darstellbar. Und dann haben wir beschlossen, das machen wir jetzt am Samstag oder Sonntag irgendwann. Und am Samstag fällt er tot vom Stuhl.
Das war sie, die allerletzte Aufnahme mit Wladimir Horowitz, Liebestod.
Also es ist ja wie ein Schicksalsruf, das ist schon ausgesprochen. Dieses Finale aus dem Tristan, das wollte er unbedingt spielen. Ahnung, Klugheit, ich weiß nicht. Und ich bin dann zu Wanda nach einer gebührenden Abstandszeit gefahren und habe mit ihr lange gesprochen und habe sie daran erinnert, wie wir zusammen diese Aufnahmen, wie die entstanden ist und wie wir die gemeinsam gehört haben und gemeinsam aufs Tiefste bewegt waren, nicht wissend, dass es die letzte Aufnahme sein würde. Aber genau deswegen möchte ich gerne diese Aufnahme veröffentlicht haben. Und dazu brauche ich, Wanda, ich brauche dazu dein offizielles Okay. Das habe ich gekriegt. So kam es dazu, dass wir diese Aufnahme eben dann doch auch nicht freigegeben von Meister selber dann veröffentlicht haben. Es war eine spektakuläre Aufnahme. Ist auch heute noch.
Das war Zur Person heute mit Günter Briest, Produktionschef bei der Deutschen Grammophon und Präsident von Sony Classical. Der einflussreiche Zeitzeuge der großen Ära von Klassikplatte und CD. Am Mikrofon verabschiedet sich Ulrich Kamann, der Ihnen eine wunderbare Adventszeit wünscht. Wenn Sie diese Sendung zur Person Günter Brest noch einmal nachhören möchten, von morgen an steht sie auf der SWR2-App und auf unserer Homepage unter swr2.de. Einfach durchklicken bis zur Person. Es folgen die Nachrichten und danach geht es hier weiter mit aktuellen Büchertipps im SWR2 Lesenswert-Magazin.